Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie und am anderen Mikrofon wie immer Ute. Sagst du
Und wir
Hallo?
haben, ja, hallo. Okay, ich stell das Buch erstmal vor, dann sage ich was zur Autorin.
Okay. Ja, wir haben uns ein ganz, ganz besonderes Buch rausgesucht, nämlich Babel von R.F. Kuang. Das hattest du schon erheblich früher dir ausgesucht und ich bin dann irgendwann auch schwach geworden und ich muss gestehen, ich bin ein Cover-Opfer. Es hat so ein mega tolles Cover, oh mein Gott.
Das
Ganz, ganz
stimmt.
großartig.
Das
Ja.
stimmt. Und du hast es dann vor mir gelesen, also vor mir gekauft, vor mir gelesen. Nein, gekauft habe ich es, glaube ich, zuerst, aber du hast es definitiv vor mir gelesen. Und dann haben wir
Ja.
gesagt, geil, das müssen wir im Bücheresel besprechen, weil wir haben es ja beide gelesen. Und es ist ein geiles Buch.
Ja, das ist es definitiv. Wobei man sagen muss, du bist ja auch so ein SUB-Typ, ne? Du
Ja.
kaufst Bücher und legst sie dann auf einen Stapel und der Stapel wird immer höher, ja. Und das ist dann der Grund, warum ich Bücher zuerst lese, die ich viel später gekauft habe als
Ja,
du.
genau. Ich würde auch sagen, mein SUB, also mein Stapel ungelesener Bücher, für alle, die das nicht kennen, ist mittlerweile ein RUB, ein Regal ungelesener Bücher. Also das nimmt schon also beängstigende Ausmaße ein mittlerweile.
Yeah, ich sag mal, wäre den Anfängen, gell?
Will man das dann überhaupt? Naja, sagen wir mal so, wenn wir zwei in einen Buchladen gehen, ich sage nur, beim letzten Mal bin ich mit sieben neuen Büchern rausgekommen. Dass die eine Weile bei mir rumliegen, ist klar, ne?
Das stimmt, ja. Ich gestehe, ich habe da einen schlechten Einfluss.
Ganz schön.
Ja, okay. Aber zurück zum Thema. Also, Babel ist eine ganz besondere Geschichte. Und zwar dreht es sich um Sprache und um Übersetzung und was Sprache für eine Magie hat. Und das ist natürlich also genau unser Thema, ja. Und insofern war das klar, dass wir darauf anspringen. Im Zentrum der Geschichte stehen Robin Swift. Das ist ein Junge, der im Prinzip aus China, man kann jetzt sagen, in Anführungszeichen importiert wurde. Und Babel, das ist das Königliche Institut für Übersetzung in Oxford in England. Und wir befinden uns in den 1830er Jahren. Und es ist im Prinzip eine alternative Realität. Also Großbritannien hat ein Machtmonopol auf der Welt, das im Grunde auf der Hortung von Silber und sprachlichen Ressourcen beruht. Und zwar ist dieses Silber in der Lage, Magie zu speichern und abzugeben. Und zwar ganz besondere Magie, nämlich Sprachmagie. Und diese Sprachmagie, wir haben im Vorfeld ein bisschen diskutiert, wie wir das jetzt am besten in Worte fassen, weil das Konzept ist gar nicht so einfach. Es gibt bei einer Übersetzung eines Wortes oder eines Textes von einer Sprache in eine andere immer so einen kleinen Teil, der dabei verloren geht. So gewisse Nuancen gehen verloren. Und also vom ursprünglichen Sinn, wenn man in eine andere Sprache übersetzt. Und diese Nuancen, dieser Teil, der verloren geht, der wird eben vom Silber in Magie umgesetzt. Und das bedeutet natürlich, dass also nicht jedes im Grunde, also es geht um Wortpaare, ja, dass nicht jedes Wortpaar also für irgendwelche x-beliebigen Anwendungen tauglich ist, sondern man muss eben für ganz bestimmte Dinge, die man magisch verstärken will, das entsprechende Wortpaar finden. Und da bieten sich natürlich eine ganze Reihe von Sprachen an, ist ja klar. Und es gibt natürlich auch in dieser Welt Sprachen, die in dieser Hinsicht schon relativ stark ausgebeutet wurden. Ja? Also zum Beispiel Wortpaare Englisch-Französisch, ja, oder Englisch-Deutsch. Und deshalb ist im Grunde die Ressource schlechthin, das sind Sprachen aus Ländern, die weiter weg sind und die man eben noch nicht so erschlossen hat in dieser Hinsicht. Und deshalb ist also Robin Swift, also ein chinesischer Junge, quasi aus China nach England geholt worden, um in Babel, in diesem Königlichen Institut für Übersetzung, Übersetzer zu werden, damit man sich im Grunde Chinesisch als Sprache, als Ressource erschließen kann. Und das ist im Prinzip so die Ausgangssituation. Und das Buch ist sehr, sehr, sehr vielschichtig. Und im Grunde geht es dabei, glaube ich, um Kolonialismus. Und das ist schon auch immer noch ein relativ aktuelles Thema, wenn es um geistiges Eigentum geht und beispielsweise Forschungsförderung im Ausland und so weiter, ja. Also im Grunde geht es um Kolonialismus und die Ausbeutung von Ländern, die sich dagegen im Grunde nicht wehren können.
Jo, genau. Ja, und wir folgen halt diesem Robin Swift und seinen drei Freunden, die alle eben nicht so der typische Oxford-Student sind. Babel liegt in Oxford, ich weiß nicht, ob du das erwähnt hattest.
Habe ich?
Das, ja, okay, habe ich es nicht gehört. und diese vier, Robin, Rami, Victoire und Letty, also bis auf Letty sind das alles, sind sie alle aus anderen Ländern. Also Victoire kommt aus ursprünglich Haiti, Rami aus Indien und nur Letty ist aus tatsächlich aus England. Und die vier werden quasi, treffen sich am Anfang und sind alle so ein bisschen odd matches. Also sie passen alle nicht so ganz nach Oxford. Also Letty und Victoire, weil sie Frauen sind. Damals gab es ganz wenig weibliche Studenten. Und Robin und Rami, weil sie eben ausländischer Herkunft sind. Und bei Victoire, die ist zusätzlich noch schwarz, die kommt eben aus Haiti. Und ja, sie sind alle nur deswegen da, weil sie eben Ressourcen darstellen, die das Empire nutzt. Ja, du hast schon recht, es ist ganz eindeutig eine Kolonialismuskritik, dieses Buch. Kurz was zum Autor oder der Autorin. R.F. Kuang, also Rebecca Kuang, habe ich schon mal vorgestellt im Zug unserer Fantasy-Folge, war das, glaube ich. Da habe ich ein Buch von ihr gelesen, Im Schatten der Mohnblume. Und hatte das hier sozusagen mit vorgestellt, hat mir sehr, sehr gut gefallen damals. Und da habe ich gelesen, als ich die Recherche zu ihr gemacht habe, dass das Buch Babel, in Achaean History, wie es im Englischen heißt, rauskommen sollte oder gerade rausgekommen ist auf Englisch. Und mich hat das sofort getriggert. Also Übersetzung, Sprache, ich finde das wahnsinnig spannend. Insofern habe ich damals schon beschlossen, ich muss das unbedingt lesen. Ich will noch kurz die Grunddaten zu ihr nennen, nur für den, der vielleicht die andere Folge nicht mehr so im Kopf hat. Rebecca Kuang ist eine chinesisch-amerikanische Schriftstellerin. Sie ist 1996 in Guangzhou in China geboren. Guangzhou ist übrigens das ehemalige Kanton, wo Robin herkommt. Nur so als Hintergrund. Sie ist dann mit ihren Eltern in die USA emigriert und ist in Dallas, Texas aufgewachsen, hat dort graduiert, hat Geschichte in Washington DC studiert. Ist dann ein Jahr nach China auch gegangen, um dort Studenten im Debattieren zu coachen und hat gleichzeitig mit dem Schreiben in ihrem ersten Buch The Poppy War, also der Im Schatten der Mohnblume ist das, glaube ich, begonnen. Zurück in den USA hat sie dann auch an so verschiedenen Writer-Workshops teilgenommen, hat dann ein Stipendium bekommen, um nach Cambridge zu gehen, wo sie den MPhil gemacht hat in Chinese Studies. Und ein Jahr später ist sie nach Oxford, um ihren Master in Science in Contemporary Chinese Studies abzuschließen. Sie ist dann 2020 in die USA zurückgekehrt und sitzt gerade oder macht, glaube ich, zurzeit ihren PhD in Asian Languages and Literatures an der Yale-Universität. Also sie hat definitiv in Oxford, glaube ich, ein oder sogar 2 Jahre gelebt und studiert. Insofern kennt sie das natürlich und das merkt man auch sofort, auch schon an ihrer Einleitung, wo sie sich so ein bisschen dafür entschuldigt, dass sie Oxford nicht ganz real darstellt, sondern es ein bisschen die Realität so ein bisschen verschiebt. Ja, sie hat die Mohnblumen-Trilogie veröffentlicht. Ich glaube 2018 das erste Buch, 2019 das zweite und 2020 das dritte und 2022 hat sie Babel or the Necessity of Violence veröffentlicht auf Englisch und das Buch ist dann, meine ich, Anfang des Jahres auf Deutsch erschienen. 2023, irgendwann jetzt im März oder so. Ihr neues Buch Yellowface ist auch dieses Jahr rausgekommen auf Englisch. Ich glaube, das gibt's noch nicht auf Deutsch, wird aber sicher auch bald übersetzt werden. Bisher waren alle ihre Bücher extrem erfolgreich und sie hat auch mehrere Awards gewonnen. Babel wurde auf die Goodreads Choice Awards im Bereich Fantasy nominiert. Ja, du hast schon gesagt, das Buch ist eine Kolonialismuskritik, eine Kritik an der Mittäterschaft der Wissenschaft, die quasi das Empire, den Kolonialismus unterstützt hat. Es sind viele interessante Fragen, die das Buch aufwirft. Hat zum Beispiel eine Nation das Recht, eine andere anzugreifen und zu unterjochen, nur weil sie stärker ist? Darf Wissenschaft oder dürfen Wissenschaft und Politik zusammenarbeiten, um andere Länder auszubeuten und so weiter und so fort? Also es ist sehr, sehr spannend. Es sind sehr spannende Fragen, die in dem Buch erörtert werden, die das Buch sicherlich zu einer Art und Weise auch beantwortet. Also man merkt ganz klar, sie hat natürlich ihre eigene Meinung dazu. Und es stimmt natürlich, man, der Kolonialismus war sicherlich in vielen Dingen sehr, sehr schrecklich. Und das, was England und China, also was England mit China gemacht hat im 19. Jahrhundert, das war in jedem Fall moralisch auf jeden Fall sehr, sehr verwerflich. Und wir sind eben quasi zur Zeit oder kurz vor den Opiumkriegen. Es geht in diesem Buch auch um Opiumkriege. Wir haben das schon im Schatten der Mohnblume gesehen, dass Rebecca Kuang eindeutig die chinesische Geschichte immer wieder und immer wieder als Blaupause für ihre Bücher nutzt. Babel ist ja so eine alternative Geschichte, also eine alternative Erzählung, also wir erkennen sehr viele Dinge wieder, die es auch im realen Leben gibt. England als aufstrebende Nation, das Empire, die Kolonien, Indien ist schon Kolonie, China will man öffnen, wenn nötig mit Gewalt, einfach um dort Opium zu verkaufen, weil China zurzeit, es fließt sehr viel Silber nach China ab, weil China hat viele Dinge, die Großbritannien möchte, vor allem Tee, aber auch Porzellan und Seide. Und es gibt sehr wenig, was China von Großbritannien möchte. Das ist das große Problem der Engländer. Und die finden dann schließlich eine Sache, das ist das Opium. Das bauen sie in Indien an und wollen es China verkaufen. Und viele, viele Menschen in China werden abhängig von dem Opium und das ist natürlich für China selber eine Katastrophe im Grunde genommen, weil diese Menschen im Grunde genommen nicht mehr erwerbsfähig sind, ihre Familie nicht mehr ernähren können, in Schulden geraten und so weiter und so fort. Ich meine, kennen wir ja alles. Ist ja nichts Neues. Und China möchte natürlich nicht, dass Großbritannien weiterhin Opium verkauft und versucht, Großbritannien daran zu hindern. Aber Großbritannien oder England, damals ja schon Großbritannien, weil England und Schottland sich ja schon in der Union vereinigt haben, ist natürlich stärker, hat eine starke Flotte, hat die besseren Waffen, ist einfach überlegen in jeglicher Form und Art und Weise und beginnt dann ja auch die zwei Opiumkriege 1839 bis 42 der erste und 1856 bis 1860 der zweite und damit das Jahrhundert der Demütigung für China. Und wir sind eigentlich am Beginn dieser Zeit, dieser Opiumkriege, der Auslöser des ersten Opiumkrieges wird in dem Buch auch beschrieben, das Verbrennen von, ich weiß nicht wie vielen Kisten Opiums durch den Sonderbeauftragten Lin CQ, 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 wie auch immer. Der wird auch in dem Buch erwähnt. Und diese Geschichte ist auch Teil des Buches. Also wie auch schon bei Im Schatten der Mohnblume ist hier die chinesische Geschichte sehr ein Teil dieses Buches.
Ja, im Grunde stellt sich ja immer wieder die Frage, ist ein Land, das stärker ist, berechtigt, sich zu nehmen, was es haben will? Ja, und im Grunde stellt sich ja nicht nur das Empire, sondern auch die Führung von Babel auf diesen Standpunkt. England ist stärker als China, also darf sich England nehmen, was es haben will, und das ist Silber, ja. Und zwingt im Grunde China mit dem Opiumhandel in eine Abhängigkeit.
Genau.
Und das ist im Grunde ist das nur die Spitze des Eisbergs, ne, weil diese vier Victoire, Remy, Letty und Robin nach und nach dahinter kommen, dass es also nicht zufällig zu dieser Zuspitzung kommt, ja, im Verhältnis zwischen England und China, sondern dass das Ganze eigentlich geplant ist und dass man diesen Krieg will. Ja? Man will diesen Krieg, man will die Konfrontation, um einen Grund zu haben, aus China im Grunde von jetzt auf gleich alles Silber rauszuholen, was zu holen ist. Denn das Silber sichert England die Vorherrschaft.
Genau.
Und die vier Studierenden kommen im Grunde dahinter, dass sie auch überhaupt nicht um ihrer selbst willen wertgeschätzt werden, ja, sondern dass sie eigentlich nur Mittel zum Zweck sind. Sie sind das Werkzeug, um diese Vormachtstellung zu behaupten, ja. Und naja, dann gibt es eine Widerstandsbewegung, den Hermesbund, und es taucht also ein Adoptivbruder von Robin auf, ja, der eine ähnliche Geschichte wie er hinter sich hat und also der auch im Prinzip aus seinem Ursprungsland, also aus China, naja, quasi entführt wurde, könnte man sagen, und in Babel dann eben zum Übersetzer ausgebildet werden sollte und dort eben ausgestiegen ist, weil er herausgefunden hat, dass es hier eigentlich nur um Macht und um Ressourcen geht und dass er eigentlich ausgebeutet wird und dass ganz, ganz viele andere auch ausgebeutet werden und dass das Ganze eben auf einen Krieg zusteuert.
Richtig.
Also im Grunde spitzt sich diese ganze Situation immer weiter zu und dieser Untertitel, den es im Englischen gibt, den gibt es im Deutschen ja nicht. The Necessity of Violence, oder wie war das?
Ja, genau, The Necessity of Violence, also die Notwendigkeit von Gewalt.
Ja, also im Grunde ist das, was Griffin, also Robins Adoptivbruder, was der immer wieder behauptet ist, es gibt keine Revolution ohne Gewalt. Ja, dieses ganze Szenario kann sich nur durch Gewalt auflösen.
Ja.
Und das ist eigentlich ein Punkt, wo ich immer wieder so ein bisschen zusammengezuckt bin und also die Autorin haut immer wieder in diese Kerbe, ja. Und da, das ist ein Punkt, wo ich nicht ganz zustimmen kann, auch wenn es sicher damals eine, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine insgesamt gewalttätigere Welt, aber auch wenn dort viel Gewalt geherrscht hat, ist ja heute immer noch so, brauchen wir nicht reden, aber also ich kann da nicht ganz zustimmen und das ist also etwas, was sie unbedingt, also unbedingt an den Leser, an die Leserin bringen will, dieses Statement, ja. Gewalt ist notwendig, um Missstände aufzuheben.
Ja, das gebe ich dir absolut recht. Also ich muss auch sagen, ist mir ein bisschen plump formuliert, wobei sie natürlich in vielen Dingen, also man muss dazu sagen, die Geschichte beginnt als Robin, wie alt ist er, 6 oder so? Sechs, sieben. Und er wird von einem englischen Mann quasi gerettet. Also seine Familie ist gerade dabei, an der Cholera zu sterben oder gerade an Cholera gestorben. Und er wird sozusagen von diesem englischen Mann rausgeholt. Und das ist Professor Richard Lovell. Und es wird im Buch, im Laufe des Buches, wird nirgendwo 100% geklärt, aber es wird ziemlich klar, er ist irgendwie Robins Vater. Also Robin ist zum Beispiel mit einer englischen Nanny aufgewachsen, obwohl die Familie selber gar nicht so viel Geld hatte. Und diese Nanny war halt immer irgendwie für ihn da und hat ihm Englisch beigebracht. Und es wird ziemlich klar, dass sein Leben ist vorherbestimmt von diesem, von dem Professor, der ihn dann, wie gesagt, mit 7 da rausholt und ihm aber auch immer, also er bringt ihn zu sich nach Hause, er zieht ihn groß, sagt aber, also verleugnet eigentlich immer, dass er der Vater ist, behandelt ihn gut im Sinne von, er gibt ihm die Möglichkeit, Sprachen zu lernen, er hat Tutors, wie sagt man, also Privatlehrer, die ihm Latein und Griechisch beibringen. Und er lernt weiterhin auch Chinesisch, weil das ist der Sinn, dass er eben beides quasi fließend spricht und auch in Chinesisch und in Englisch sozusagen denken und fühlen kann. Weil nur dann kann man diese Magie nutzen des Silbers. Also man braucht quasi zweisprachige Menschen, also jemand, der nur eine Sprache kann und die andere halt nur so ein bisschen, das funktioniert nicht. Aber man merkt gleich, dass eigentlich der Professor ihm gegenüber sehr gleichgültig ist. Also es gibt ja eine Szene, wo Robin sich in so ein Buch vertieft, so eine Art Abenteuerroman, was er irgendwo sich gekauft hat. Und er vergisst total die Zeit und vergisst es, dass er Tuition hat, dass er seinen Privatunterricht hat. Und irgendwann fällt es ihm auf, oh mein Gott, ja, ich bin hier versunken. Und der Professor, als er das mitkriegt, schlägt ihn quasi blau und grün sozusagen. Also der nimmt da wirklich so ein Kamin, wie sagt man? So ein Schürhaken, danke. Und schlägt ihn sozusagen also wirklich blau und grün. Also der hat wirklich, also keine bleibenden Schäden, aber wirklich, das war. Und er sagt ihm halt auch, ich treibe dir deine Faulheit aus, ja, deine chinesische Faulheit. Und das ist so das Thema in dem Buch. Also die Engländer oder die Briten, die auch dort in Babel sind, die haben wahnsinnig viele Vorurteile gegenüber Menschen aus China, Menschen aus anderen Teilen des Empires. Das sind für sie Faulenzer und ja, und Leute. Und es wird auch immer wieder gesagt, warum sollen wir China Silber geben oder an unserem Reichtum teilhaben lassen. Der Kaiser ist korrupt, die Menschen sind korrupt und haben und sind dem Opium verfallen. Das sind Menschen, die zweiter Klasse, so ungefähr. Und das ist halt immer das Argument vieler dieser, der Briten in dem Buch, dass einfach die Chinesen faul und korrupt und schwach sind. Und deswegen haben sie das Recht, sich China untertan zu machen. Das ist sozusagen das Argument dieser Gegenseite. Und dieses Argument ist natürlich für uns heute ganz, also ich will nicht sagen unverständlich, aber im Grunde genommen, wir wissen eigentlich, dass diese Argumente vorgeschoben waren, dass das einfach nur, dass das im Grunde ein Bullshit ist. Ja, und insofern schafft die Autorin oder die Autorin, das Ziel der Autorin ist ganz klar, dass wir sozusagen mit den Menschen mitfühlen. Also, dass wir, den Briten wird jede moralische Überlegenheit genommen damit. Ja, sie sind Rassisten, sie sprechen einfach jeden Menschen, die nicht britisch sind, im Grunde genommen ab, Mensch zu sein. Oder zumindest nur Mensch zweiter Klasse. Und da merkt man halt sofort, ja, wir haben für diese Menschen, wir können kein Verständnis mehr dafür aufbringen. Ja. Und deswegen sagt sie auch the necessity of violence, dass sie hofft quasi oder sie möchte damit quasi, dass wir, also dass sie auf der moralischen Seite einfach ist irgendwo. So würde ich das jetzt mal ausdrücken.
Boah, der Argumentation kann ich jetzt nicht ganz folgen, aber also das ist, sind extreme Verhältnisse, das muss man einfach so sehen, ja. Also das, der Rassismus, der zutage tritt, das ist schon echt erschreckend. Und also da scheißt sich auch keiner was, ja, den Leuten direkt ins Gesicht zu sagen, dass sie sie für minderwertig halten, ja. Also das ist, das ist ganz normal, ja.
Das war damals, glaube ich, auch ganz normal. Also
ja.
Das war einfach, das ist ein anderes Zeitalter. Ich glaube schon, dass das so war damals, ja. Und nicht nur in Großbritannien, das war sicherlich fast überall so, dass sich die Europäer überlegen gefühlt haben. Das ist natürlich auch so ein bisschen.
Ich fürchte ja, dass das heute hier und da immer noch so ist. Ich glaube, dass das nicht ganz vorbei ist.
Das stimmt schon. Also ja, leider hast du recht. Es ist immer noch, man findet dieses Denken leider oft immer noch, aber sicherlich nicht mehr ganz so offen und vor allem auch nicht mehr ganz so. Ja, umfassend wie damals. Es ist halt so ein bisschen dieses darwinistische Selbstverständnis des Rechte Stärkeren. Ja, man fühlt.
Ja, wobei man ja sagen muss, dass Darwin da kolossal missverstanden wurde, ne? Also.
Ja, klar, ganz klar. Ja, aber man hat ihn ja letzten Endes als Vorwand genommen. Ja, also das kam den Menschen damals gerade recht.
Ja. Ja, und da haben wir es wieder, ne? Also the survival of the fittest. Also man hat da eine ganz spezielle Nuance so verstanden, wie man sie gerne verstehen wollte, obwohl diese Nuance definitiv von Darwin so nicht beabsichtigt war. Ja. Also das Recht des Stärkeren ist ja eine Übersetzung dieses Satzes, der nicht den ursprünglichen Sinn trifft. Ja, und ich denke, dass man auch in Großbritannien das durchaus bewusst missverstanden hat.
Ja, klar, man wollte das missverstehen, das kann schon sein, ja. Es passt da halt gerade sehr gut.
Ja.
Diese ganze Überlegenheitstheorie einfach, ja. Und ich meine, das hat man so in Indien gemacht, das hat man in China so gemacht, und in anderen Kolonien. Ich meine, Großbritannien hatte ja das weltumspannende Empire irgendwo. Ja, und gleichzeitig war aber auch zu Hause nicht alles gut. Also es gab da auch zu Hause die unterschiedlichen Strömungen, das kommt auch in dem Buch ganz gut raus. Das ist eben. Wir haben die Industrialisierung, wie auch im richtigen Leben. Und Silber bringt halt einfach viele Vorteile irgendwo, aber eben auch viele Nachteile, weil es Menschen, weil es Jobs kostet, wie damals die Maschinisierung, wenn du so willst. Und dadurch, dass einfach Maschinen viele Arbeiten erledigen, die früher Menschen erledigt haben. Und so ist das mit dem Silber in diesem Buch. Insofern.
Man muss vielleicht ganz kurz erklären, wie das so an Beispielen funktioniert, ne? Also zum Beispiel das Silber macht Kutschen schneller und sicherer, ja? Oder es sorgt dafür, dass Uhren immer richtig gehen und nicht stehen bleiben, ja? Also es verbessert Dinge, ja? Es macht sie nicht neu, aber es verbessert sie und hält eigentlich alles am Laufen. Und so im letzten Drittel des Buches fangen dann manche Sachen an, nicht mehr so zu funktionieren, ja, also weil, also aus verschiedenen Gründen, wollen wir jetzt nicht vorgreifen, und dann merken eigentlich die Menschen, die Bevölkerung und auch die Regierung, wie viel da eigentlich dran hängt, ja. Und dass man sowas auch wirklich sabotieren kann, wenn man jetzt Hermesbund ist und Widerstandsbewegung und auf die richtigen Knöpfe drückt, ja.
Ja, das stimmt. Wobei es, ja, wir wollen da nicht zu viel vorgreifen, weil ich denke, es würde jetzt vielleicht zu viel verraten. Aber man merkt ganz klar, die Silber ist das, ist quasi das, was die ganze Wirtschaft am Laufen hält. Ich finde das ganz spannend, weil im Grunde genommen war Silber ja das, was über viele Jahrhunderte den internationalen Wirtschaftskreis angekurbelt hat. Silber wurde ja in Südamerika vor allem gefunden und abgebaut und hat diesen ganzen Kreislauf angeregt. Also Silber kam eben aus diesen Minen und das war quasi Teil von diesem ganzen weltumspannenden Handel seit der Entdeckung Amerikas. Insofern, ich finde das super spannend. Sie schafft das ganz geschickt. Dinge, die in der realen Welt tatsächlich so funktioniert haben, für ihre Geschichte zu nutzen. Also ich finde das super. Silber ist hier natürlich auch irgendwo das Symbol für, ja, für Wissen, für Forschergeist, aber natürlich auch irgendwo für Macht. Also wer Silber hat, der hat die Macht. Ja, und Silber steht gleichzeitig für Sprache, für Wissen. Die Idee finde ich fantastisch.
Ja, definitiv, auf jeden Fall.
Also wer sich sowas einfallen lässt, finde ich echt super. Ich meine, sie ist ja Übersetzerin auch. Sie hat als Übersetzerin oder arbeitet als Übersetzerin. Insofern merkt man, dass sie sehr viel Liebe für Sprache und für Übersetzung hat. Also es geht in diesem Buch auch häufig sind sie quasi, inwieweit darf man frei übersetzen, um den Sinn zu transportieren, oder inwieweit sollte man lieber Wort für Wort übersetzen, auch wenn zum Beispiel Sinn verloren geht. Also ich finde diese Diskussion zwischenzeitlich in dem Buch selber wahnsinnig spannend und auch lesenswert. Also es ist nicht so, dass es langweilig wird. Das Buch hat ein paar Längen zwischendurch. Das liegt aber tatsächlich definitiv nicht an dieser ganzen Debatte um Sprache oder Übersetzung.
Nee, das ist tatsächlich echt spannend. Also, das ist halt, also das ist ja so ein Kernproblem, womit Übersetzer und Übersetzerinnen immer zu kämpfen haben, ne? Wie nah bleibt, also sie müssen so nah wie möglich an der Vorlage bleiben, aber je näher man an der Vorlage bleibt, desto eher gehen eben Satzmelodie und Rhythmus verloren, ja, weil du einfach nicht adäquat von einer in die andere Sprache übersetzen kannst. Und also da gibt es übrigens Nevermore, habe ich neulich gelesen, von Cecil Weißbrot, in der Übersetzung von Annette Weber, glaube ich, heißt sie. Ganz, ganz großartig, da geht es im Prinzip auch ums Über also da geht es ums Übersetzen. Auch ein ganz tolles Buch, möchte ich an der Stelle kurz empfehlen, weil es echt so ein Nischenbuch ist, was gerne übersehen wird, hat einen Übersetzerpreis, ich glaube, auf der Leipziger Buchmesse gewonnen. Muss ich kurz googeln. Und da war ich also begeistert, ganz, ganz großartig und toll übersetzt. Weißbrot, Momentchen. Cecile Weißbrot, Nevermore, übersetzt von Anne Weber. Genau. Und also ganz, ganz großartig gemacht. Da werden auch solche Dinge angesprochen. Und also seit ich das gelesen habe, habe ich einen enormen Respekt vor ÜbersetzerInnen, muss ich sagen, weil die echt eine irrsinnige Arbeit leisten. Und ich habe mich an solche Sachen auch schon mal so ein bisschen gewagt und habe versucht, also ein Buch zu übersetzen für eine Bekannte. Und das ist wirklich eine Heidenarbeit und man kommt tatsächlich immer wieder an den Punkt, wo man verzweifelt versucht, ein einzelnes Wort in der Nuance, so wie man es versteht, es zu übersetzen. Und es funktioniert einfach nicht, weil es keine exakte Entsprechung gibt. Und das ist wirklich, also diese Erfahrung mal gemacht zu haben, das ist, finde ich, wahnsinnig spannend und da habe ich viel bei gelernt.
Ja, das ist
Und
das eben auch, was sie anspricht, mit
ja.
dass ein Wort in eine andere Sprache übersetzt. Ein Teil des Wortes geht halt verloren.
Ja.
Nuancen zum Teil ziemlich viel, und sie geht halt immer wieder auch auf Beispiele ein, was super spannend ist. Sprache ist einfach was Wunderbares, und Sprache ist einfach unterschiedlich. Und ich glaube, die Unterschiede in Sprache und Kultur, man merkt halt einfach, Sprache ist Kultur, Kultur ist Sprache. Und Menschen unterschiedlicher Kulturen drücken Dinge anders aus. Und das ist eigentlich auch eine der Quintessenzen dieses Buches. Und sie leitet das ganz gut ein, nämlich in der Einleitung ganz vorne. Also sie leitet die Kapitel immer mit so einem kleinen Sprichwort oder einem Saying oder einer Quote ein, also einer Quotation. Und die erste ist auf Spanisch. Einmal auf Spanisch, einmal auf Englisch. Ich lese auf Englisch vor, weil Spanisch wäre jetzt hier vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Language was always the companion of empire. And as such, together they begin, grow and flourish. And later, together they fall. Und das ist eine Quote von Antonio de Nebrija. Und zwar war das einer der ersten, der eine Grammatik für Castellano, also für Spanisch, geschrieben hat. Und der eben quasi damit ausdrücken wollte, dass also wenn ein Empire quasi wächst, wächst mit ihm die Sprache und wächst im Sinne von, kriegt mehr Sinn, wird von mehr Menschen gesprochen. Aber wenn dieses Empire dann eben in sich zusammenfällt, dann gilt das durchaus auch für die Sprache. Und die Spanier hatten ja früher ein Kolonialreich, gerade in Südamerika. Und er hat eben die erste Grammatik für die spanische Sprache geschrieben. Ganz spannend, weil sie damit natürlich auch sozusagen einen Grundstein legt, um quasi ihre eigene, ja, Verlinkung von Sprache und Imperialismus sozusagen zu rechtfertigen. Und das hat ja quasi Nebrija gemacht mit diesem Ausspruch, und auf ihn bezieht sie sich quasi ganz am Anfang, auf diese Korrelation zwischen Sprache und, ja, und Macht, Sprache und Kolonialismus, Sprache und Imperialismus. Finde ich ganz spannend, so das ganz am Anfang hinzuschreiben. Gleich, also macht wirklich Sinn. Also diese Quotes sind ja immer so, manchmal liest man das, manchmal überliest man das, je nachdem, wie viel Lust man gerade drauf hat. Aber es ist eigentlich ganz spannend. Sie hat da wirklich ein paar interessante Quotes ganz am Anfang geschrieben. Sie hat auch das Buch mit sehr vielen Fußnoten versehen. Es gibt auch viele chinesische Wörter, finde ich super spannend. Da hat sie dann unten auch immer die chinesischen Schriftzeichen hingeschrieben und das übersetzt. Und also es ist wirklich, sie hat da sehr sauber gearbeitet mit dem Ganzen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, also es beleuchtet Sprache aus vielen Blickwinkeln, und das hat sie wirklich toll gemacht. Also eine absolute Empfehlung, dieses Buch. Wer sich für Sprache interessiert, prinzipiell, dem möchten wir das auf alle Fälle ans Herz legen. Es hat hinten raus ein paar Schwächen, die wir auch nicht verschweigen wollen, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich ein tolles Buch. Und es wundert mich ein wenig. Hat es Preise gewonnen? Nee, ne?
Nee, es war nur auf der, es war nur nominiert für diesen Goodreads
Okay.
Choice Award, glaube ich. Da war es nur nominiert. Ja, nee, Preis hat es tatsächlich nicht gewonnen, soweit ich das gesehen habe. Vielleicht
Also
mit. Ja?
allein die Originalität der Idee hätte
Ja.
ich preiswürdig gefunden, ja.
Ja, ich glaube, es ist halt so ein Buch, was sich vielleicht viele so ein bisschen nicht ganz zutrauen, weil es sehr akademisch klingt. Wobei es tatsächlich sehr einfach zu lesen ist. Also es ist gar nicht, es hat ein paar Längen, ja, aber es ist eigentlich nicht so, dass es jetzt schwer und schwierig ist. Man versteht die Konzepte relativ schnell und sie kann die eigentlich auch sehr, sehr gut rüberbringen. Eine Sache wollte ich noch erwähnen, was ich auch noch finde, was ein wichtiger Punkt in dem Buch ist, ist so ein bisschen die Frage nach Herkunft, Zugehörigkeit, weil wir natürlich Leute hier, Menschen hier in diesem, also die Protagonisten werden halt aus ihrem Umfeld rausgerissen, in ein neues versetzt und stellen sich natürlich auch immer wieder die Frage, was ist Heimat? Wo ist meine Heimat? Ist das Kanton oder ist das England? Ist das Oxford? Und das finde ich auch super spannend, weil es immer wieder Konflikte in diesem Buch gibt zwischen, also Robin ist fast eine gespaltene Persönlichkeit, weil er sich eben nie so ganz sicher ist, wo gehört er hin? Und das finde ich auch eigentlich eine Frage, die in dem Buch nicht abschließend beantwortet wird, aber man kriegt eben viele Einsichten und es regt zum Nachdenken an.
Ja, also Entwurzelung macht eine ganze Menge mit Menschen. Das ist schon so, ja. Und das sollte man auch, wenn man über Flüchtlinge diskutiert, nie aus den Augen verlieren, dass die Menschen in der Regel nicht freiwillig in ein fremdes Land flüchten, ja, sondern dass die wirklich entwurzelt sind, und das zu verkraften ist definitiv
Richtig.
eine harte Nuss, ja.
Oh ja, was diese Entwurzelung mit einem macht, mit einem Menschen, ja. Weil
Ja.
es ist im Grunde genommen, wirst du so ein bisschen schizophren, ja. Also du hast quasi eine gespaltene Persönlichkeit irgendwo. Man kann sich sicherlich, es ist immer so eine Frage, man kann sich arrangieren, aber es macht was mit einem Menschen. Und da finde ich halt, das Buch bietet so viel, hat so viele Facetten irgendwo, über die man nachdenken kann. Also das hat mir eben sehr, sehr gut gefallen. Also definitiv Leseempfehlung auch von meiner Seite.
Ja, auf jeden Fall. Okay, damit würde ich sagen, wir sind am Ende für heute. Es sei denn, du hast noch was Essentielles, was du loswerden möchtest.
Nö, eigentlich nicht. Wir haben, glaube ich, alles besprochen. Es ist ein durchaus langes Buch. Es hat, glaube ich, 545 Seiten. Wenn ich das jetzt so richtig sehe hier, 542 Seiten plus die
Ja, auf
Acknowledgements. Also
Englisch,
auf
ne?
Englisch,
Auf
genau.
Englisch muss man sagen, auf Deutsch, kleinen Momentchen, 730, sowas.
Okay.
Ja,
Es ist
genau.
ein Buchroman.
Erschienen im Eichborn Verlag und genau, aktuell noch in der gebundenen Ausgabe erhältlich.
Genau, auf Englisch schon als Taschenbuch bei Harper Voyager Books erhältlich. Ja, eindeutig das Buch für einen Sommerurlaub, würde ich sagen.
Einen langsamen Urlaub.
Für einen langsamen. Obwohl, ich habe es ziemlich schnell durchgearbeitet. Also ich fand, es hat sich gut gelesen.
Okay. Gut, damit sind wir am Ende für heute. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Baden-Württemberg.
Und liebe Grüße auch von mir aus Hessen. Ciao, ciao.
Ciao.